Ja, hallo. Wir würden dann anfangen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir machen jetzt eine Buchvorstellung hier, nämlich über Kapitalismus und Opposition von Herbert Marcuse. Sind vielleicht nicht alle Leute für den Vortrag da. Ihr kommt dann, ob ihr wollt oder nicht, trotzdem in den Genuss eines Vortrags. Wird bestimmt gut. Also ich freue mich sehr, dass Alex und Lisa heute hier sind. Die haben 2017 dieses Buch herausgegeben, zusammen mit Herrn Jansen. die Idee zu diesem Vortrag ist quasi so ein bisschen daraus entstanden, dass die Beschäftigung, also die Leute, oder wenn sich mit kritischer Theorie beschäftigt wird, dass das eben sich oft auf die bekanntesten Leute, nämlich Adorno und Horkheimer, irgendwie bezieht. Also Marcuse ist natürlich auch ein bekannter Name, aber das Werk tritt irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund immer. Und deswegen entstand die Idee, mal irgendwie jetzt also speziell was zu Herbert Marcuse und nicht allgemein zu kritischer Theorie oder halt zu Adorno oder irgendwie so zu machen. Vor allem, glaube ich, ist das interessant, weil sich eben bei Marcuse halt auch nochmal andere Anknüpfungspunkte finden lassen für Leute, die irgendwie praktisch aktiv sind, also Aktivismus betreiben und sich daraus vielleicht neue Impulse ziehen können. Ja, Alex und Lisa sind beide im Bereich der politischen Theorie tätig, insbesondere Lisa promoviert auch zu Herbert Marcuse und eben Anknüpfungspunkte für praktische Bewegungen anhand des Refugee-Streiks, der Refugee-Bewegung so. Und herzlich willkommen und ich freue mich auf einen spannenden Vortrag. Danach gibt es die Möglichkeit zur Diskussion natürlich. Eine Sache noch, wir zeichnen den Vortrag auf. Und wir hoffen, das klappt auch der Diskussion mit aufzuzeichnen. Wenn ihr quasi, also wenn ihr was sagen wollt und wollt nicht, dass das dann mitgeschnitten wird, dann sagt es einfach vorher kurz, bevor ihr die Frage stellt und dann schneiden wir das raus. Gut, das war's und ihr habt das Wort.
Ja, hallo. Schön, dass ihr alle da seid an einem Freitagabend. Herzlichen Dank an Lutz und herzlichen Dank an die Neue Republik Rega. Ich finde so ein Format in der Kneipe immer ganz nett. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, es sind jetzt nicht allzu viele Leute da, die sich jetzt völlig überrumpelt fühlen, davon, dass sie hier was zu hören kriegen. Oder dass es sie dann trotzdem auch interessiert. Ja, wie Lutz schon uns vorgestellt hat, ich bin Lisa. Ich promoviere zu Herbert Marcuse, über den ihr gleich noch mehr hören werdet. Ich habe mit Intellektuellen aus der Refugee-Bewegung über Marcuses Schriften zu Widerstand diskutiert. So ein Ansatz, der ein bisschen anders ist als sonst so Forschung in Bewegung, weil ich eben Sachen zur Diskussion gestellt habe und wir dann gemeinsam reflektiert haben, inwiefern das eine Relevanz heute hat. Und da haben sich erstaunlich viele Anknüpfungspunkte finden lassen. Genau, ich wohne in Hannover und promoviere an der Uni Gießen. Kann ich mir vorstellen?
Ich kann mich auch eben vorstellen. Hallo, ich bin Alexander. Ich habe mich mit Marcuse beschäftigt in früheren Publikationen zu Staatskritik und Utopietheorien. Genau, ich arbeite momentan in Potsdam, ja gar nicht so weit weg von hier, aber auch erst seit neuestem in politischer Theorie zum Thema Zukunft. Dazu passt es natürlich auf den ersten Blick nicht so gut, dass wir heute Abend über einen Text reden, der schon 1974 entstanden ist. Aber wir werden versuchen, euch zu zeigen, dass das auf den zweiten Blick doch passt und dass da sehr viele Sachen drinstecken, wo wir glauben, dass sich das lohnt, da aktuell anzuknüpfen. Und werden das auch ansatzweise ein bisschen versuchen. Ist nicht ganz leicht zu sagen, was das Thema heute Abend ist, weil dieses Vorlesungsmanuskript, auf dem das Buch beruht, sich auf 7 Vorlesungen bezieht und da eigentlich alle Themen drin vorkommen, mit denen Marcuse sich in seinem Leben so beschäftigt hat. Über das Leben hören wir gleich noch mehr. Ist insofern durchaus abwechslungsreich. Und einer der Anlässe für uns war auch genau, diese Vorlesung zu übersetzen aus der Überlegung, dass das einen ganz guten Einblick geben kann in einem überschaubaren Format.
dann sage ich erstmal, bevor wir inhaltlich einsteigen, noch was zu diesem Band. Der Band ist entstanden eben auf Grundlage von Vorlesungen, die Marcuse 1974 an der Reformuniversität Vincennes gehalten hat. Das war so eine Universität, die entstanden ist im Rahmen und auf Reaktion der Proteste in Paris um 68. Und das war eben so ein Versuch, so eine ganz offene Universität zu machen, an der alle studieren konnten. Genau, Marcuse war dort eingeladen. Im Hintergrund sieht man auch, das Bild ist von den, ja, von seinen Vorlesungen dort, dass er da vor bemalten Wänden sitzt. Also so auch ein bisschen ungewöhnliches Format für einen Professor, aber zeigt eben schon auch, ja, in welchen Räumen Marcuse sich bewegt hat. Das, der Band, wir haben den herausgegeben, wir haben den übersetzt und gemeinsam herausgegeben mit Peter Erwin Jansen, der ist Marcuses Nachlassverwalter. Der Nachlass ist in der Unibibliothek Frankfurt und Jansen hat die Vorlesungen dort im auf Englisch, Marcuse hat die auf Englisch gehalten und dort ein Transkript entdeckt und die dann 2015 in den USA herausgegeben im Rahmen der Herbert Marcuse Society und da kamen wir dann eben ins Gespräch und fanden das auch ein sehr ansprechendes Format, eben da wir beide auch schon mit Marcuse an der Uni gearbeitet haben, also in der Lehre, und fanden das dann eine sehr gute Idee, das zu übersetzen und auch im Deutschen herauszugeben.
Also mit Marcuses Texten. Wir sind nicht so alt, dass wir dabei gewesen wären, aber ja, Marcuse.
Genau, und darauf hinweisen, bevor wir starten, möchte ich noch, dass wir dieses Jahr ist der 40. Todestag Marcuses. Er ist übrigens hier in Berlin beerdigt, also seine Urne wurde 2003 hier in Berlin. Wie ist der Friedhof? Dorotheenstädter Friedhof, wurde seine Urne beigesetzt, weil er doch noch nach Deutschland gebracht wurde. Und das war eigentlich auch, soweit wir wissen, die letzte Veranstaltung, der letzte Kongress zu Marcuse, der in Deutschland stattgefunden hat. Dort war unter anderem Angela Davis, die ja seine Schülerin war, oder seine Studentin. Und dieses Jahr zu Marcuses 40. Todestag werden wir am 22. Juni in Hannover einen Kongress veranstalten, der sich vor allem mit seinen nachgelassenen Schriften beschäftigt. Also wenn jemand hier Lust bekommt, noch intensiver einzusteigen, seid ihr herzlich eingeladen, zum Kongress zu kommen. Ja, wenn ihr Verständnisfragen habt, dann natürlich immer gerne zwischendurch, sonst lieber am Ende. Dann starten wir mal mit einer kleinen Vorstellung Marcuses.
Genau. Wer war Herbert Marcuse? Haben wir für euch eine kurze Übersicht über die Lebensdaten. Herbert Marcuse ist 1898 auch hier in Berlin geboren. Er war 1918 zum Zeitpunkt der Novemberrevolution, an die ja auch im Laufe des letzten Jahres viel gedacht und erinnert wurde, 20 Jahre alt, war selber dann auch hier in Berlin im Soldatenrat, also im Laufe der revolutionären Ereignisse. Es gibt so eine Sendung, die kann man bei YouTube auch noch nachsehen, so ein ZDF-Interview mit ihm, Zeugen des Jahrhunderts, wo er auch gefragt wurde als Philosoph, wie er denn eigentlich erzogen worden sei, wo er am meisten gelernt hätte in seinem Leben. Und seine Antwort war darauf eben keine besondere Universität, die er angegeben hat, sondern der Soldatenrat in Berlin 1918, von dem er auch früh enttäuscht war, als Kameraden dann ehemalige Offiziere, die sie eigentlich ja gerade erst abgesetzt hatten, dann wieder als Vertreter gewählt haben. Da ist ihm vielleicht auch schon in Anfängen sowas aufgegangen, was später das Problem mit autoritären Charakteren sein könnte. Marcuse war in dieser Zeit, wo er 20 war und sich politisiert hat, zuerst noch Mitglied in der SPD, ist dann aber schon 1919 nach der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg da ausgetreten und hat sich nach der Enttäuschung über die gescheiterte Revolution, zumindest angesichts dessen, was er sich vorgestellt hatte, was da hätte geschehen sollen, aus dem unmittelbar politischen Geschehen eine Weile zurückgezogen. Er hat dann 1922 seine Dissertation abgegeben, ist promoviert worden mit einer Arbeit zum deutschen Künstlerroman. Also vielleicht auch noch nicht so direkt in dem Kontext, in dem er sich später bewegt hat. War dann lange Zeit Buchhändler auch, also hat keine akademische Karriere so unmittelbar gestartet, wie man das heute von Leuten leider erwartet. Ist 1933 dann schon im Exil zum Institut für Sozialforschung, also dem Institut von Adorno, Horkheimer, Pollock und Löwenthal in den USA gestoßen und hat da einige Jahre mitgearbeitet, unter anderem auch an den dort durchgeführten Studien. Ist dann aber anders als Adorno und Horkheimer nicht an diesem Institut geblieben oder konnte nicht am Institut bleiben, sondern hat 1942 eine Stelle angetreten, zusammen auch mit seinem Kollegen Franz Neumann beim Office of Strategic Services. Das war eine Einrichtung des US-Militärs. Da ging es für ihn darum, ideologiekritische Studien über die Deutschen zu betreiben. Das ist im Nachlass dann publiziert worden als Feindanalysen. Also er hat sich da tatsächlich in dieser Situation des Zweiten Weltkrieges im Rahmen seines Faches dann auch betätigt und auch mit den Kollegen in den USA diskutiert, wie dieser Nationalsozialismus einzuschätzen ist, was das bedeutet, speziell auch für eine Nachkriegsgesellschaft in Deutschland. Nach dem Krieg begann dann eigentlich das, was als seine akademische Karriere im eigentlichen Sinne bezeichnet werden kann. Er war ab 1954 Professor an der Brandeis University, ab 1964 dann Professor in San Diego. Im Laufe dieser 50er und 60er Jahre entstanden dann auch einige Werke, die besonders wichtig sind und besonders bekannt und wo auch einige Thesen drin sind, auf die er später dann in seinen Pariser Vorlesungen wieder zu sprechen kommt. Das sei hier nur so stichwortartig angedeutet, womit er sich beschäftigt hat. In dem 1955 auf Englisch erschienenen Triebstruktur und Gesellschaft geht es vor allem um das Zusammendenken von Psychoanalyse und Marxismus, also von Freud und Marx. Das bestimmt bekannteste Buch als Weltbestseller, zu der Zeit auch gerne bezeichnet worden, als die Bibel der anti-autoritären Studierendenbewegung in den 60er Jahren, war die Gesellschaftskritik, die er formuliert hatte in Der eindimensionale Mensch. Beeindruckt von den Ereignissen um 1968 hat er dann 1969 einen kurzen Essay geschrieben, nämlich den Versuch über die Befreiung, wo er sich bemüht, philosophisch-kritisch das zu begleiten, was da als neue Linke, als neue soziale Bewegung entsteht. Da gab es, glaube ich, letztes Jahr auch dieses kurze Büchlein erneuter Versuch über die Befreiung aus dem Reihen der Berliner Suffix-Initiative. Also auch da gibt es immer noch heute Bezüge, auch auf die Gedanken von Herbert Marcuse, der dann 1979 in Starnberg bei einem Deutschlandbesuch gestorben ist. So viel, so in ganz wenigen Daten und Stichworten zum Leben von Herbert Marcuse.
Ja, hier auf der ersten inhaltlichen Folie sozusagen wollten wir nochmal den Titel aufgreifen, Kapitalismus und Opposition. Im Untertitel heißt das Buch Vorlesungen zum eindimensionalen Menschen. Das soll jetzt nicht heißen, dass er eben die Thesen von 1964 referiert, sondern wir sind ja 10 Jahre später, 1974, sondern man kann das auch als eine Art Kommentar zu seinen Schriften aus 1964 sehen. Und es gibt eben auch zu diesem Zeitpunkt einige Veränderungen. Es ist nach dieser großen Protestwelle. Und während der eindimensionale Mensch ja vor allem auch die integrierte, geschlossene Gesellschaft beschreibt, haben sich ja gewisse Brüche, die ja zwar beim eindimensionalen Menschen auch schon andeutet, aber die dann auch manifester geworden sind und wo er eben in diesem Band über diese Phase auch reflektiert. Nur kurz zum Begriff Monopolkapitalismus, der eben sehr prägend ist in diesem Band. Das definiert Marcuse als die Verschmelzung politischer, ökonomischer und militärischer Macht. Man kann es vielleicht so zusammenfassen, dass im Gegensatz zu einem liberalen Kapitalismus, einer vorherigen Stufen des Kapitalismus, in dem ja viele kleine Firmen eben aktiv sind, waren und es einen ja relativ neutralen Staat gab, der sozusagen dem den Rahmen gibt, eben diese Tendenzenwandel, der sich ja auch immer weiter manifestiert hat, zu großen multinationalen Konzernen gibt, die Verwobenheit eben von politischer, ökonomischer und militärischer Ebene, zum Beispiel, dass Politikerinnen in Aufsichtsräten sitzen oder ehemalige Politikerinnen und ihre Strukturen weiter nutzen. Ein anderes Beispiel ganz konkretes Beispiel, die Privatisierung immer weiterer Bereiche, staatlicher Bereiche, wie zum Beispiel von Knästen in den USA, sehr virulent, aber auch in Deutschland nach und nach, also dass das eigentlich zu Orten werden, an denen es hauptsächlich darum geht, billige Arbeitskräfte zu schaffen und Profit zu generieren. Ja, so ein konkretes Beispiel. Zu Opposition schreibt er zum einen über das Fehlen jeglicher organisierter sozialistisch-marxistisch-antikapitalistischer Opposition innerhalb der Mehrheit der organisierten ArbeiterInnen. Warum genau, kommen wir unter dem Punkt Integration auch nochmal genauer drauf. Aber entgegen halt einer alten Linken, die organisiert war in revolutionären Parteien oder Gewerkschaften, eine solche breite linke Opposition fehlt halt. Es ist zu dem Zeitpunkt, aber auch schon in den 60ern und auch bis heute hat sich da ja nicht viel getan. Damit sagt er nicht, dass es keine Arbeiterinnenklasse mehr gibt, sondern eben, dass sie keine organisierte Opposition mehr ist. Da kommen wir gleich auch nochmal genauer drauf zu sprechen. Dem entgegengesetzt ist halt eine unorganisiertere Opposition in kleineren Gruppen oder in kleineren Bereichen, wie eben Studentenbewegung oder feministische Bewegung und die sich ja dann 68 teilweise durchaus auch zusammengefunden haben, aber eben erstmal auch unterschiedliche Ausgangspunkte haben. Und das, was er eben als Neue Linke bezeichnet und auch begleitet. Aber auch diese Gruppe oder diese Gruppen, diese Opposition ist wie, sagen die alte Linke, wieder in einem Prozess der Integration. Diesen Prozess begleitet Marcuse in den 60ern, 70ern kritisch und der hat sich dann auch weiter fortgesetzt. Die gleiche Integration ist es, welches die einfache Vereinnahmung der sogenannten Gegenkultur erklären dürfte. Darauf kommen wir auch gleich nochmal genauer zu sprechen.
Vielleicht hilfreich, sich dabei immer vorzustellen, dass das für Marcuse laufende Prozesse sind in der Zeit. Also wir sind auch wirklich erst 6 Jahre nach 1968, was er zunächst sehr positiv eingeschätzt hat im Versuch über die Befreiung, auch wenn er im Laufe dieser Vorlesung dann noch einiges revidieren wird. In der Struktur sind unsere Folien heute Abend an den 7 Kapiteln im Buch orientiert, also an den 7 Vorlesungen, die er gehalten hat. In der ersten geht es, wie gesagt, um Monopolkapitalismus und Opposition. In der zweiten Vorlesung hat er sich dann beschäftigt mit einem in den Debatten der Zeit sehr virulenten Thema, nämlich die sogenannte Ideologie der postindustriellen Gesellschaft. Also er war ja vorwiegend als Soziologe und Philosoph auch aktiv, und in beiden Fachrichtungen wurde natürlich dann spätestens seit den 70ern behauptet, man könne die Gesellschaft im Grunde gar nicht mehr als kapitalistisch bezeichnen, es gäbe ja überhaupt kein Proletariat mehr in dem klischeehaften Sinne, wie Leute sich das vorstellen, also mit großen Betrieben und dergleichen, wo er natürlich einerseits argumentiert, dass das sowohl innerhalb der Industrieländer im Norden, im globalen Norden, Quatsch ist, als auch mit Blick auf gesamtplanetare Prozesse totaler Unsinn ist. Ich denke, das gilt für heute auch noch, wenn Leute sich hinstellen und sagen, Fabrikarbeit gibt es ja eigentlich nicht mehr. Ich kenne nur Leute, die sich kreativ mit ihrem Laptop vergnügen. In meisten Fällen müssten die Leute einfach mal auf den Zettel im Innenbereich ihres T-Shirts schauen, um auf den Gedanken zu kommen, dass vielleicht doch noch irgendwo, und sei es halt auch in Trikontländern, produziert wird. Ja?
Äußert er sich da so abwertend, totaler Quatsch? Sagt er das so oder schreibt das so?
Nein, das ist auch eine schöne Frage, weil das nächste Zitat im Grunde die Antwort gibt. Also wir sehen schon, wir kommen ganz gut rein in den Dialog mit Marcuse. Er sagt nämlich, einerseits wäre es unsinnig, das beständige quantitative und qualitative Anwachsen der sogenannten Wissensarbeiterinnen und die Rolle vom Wissen gegenüber manueller Arbeit im gesamten Produktionsprozess zu leugnen. Also das sieht er schon, da haben wir auch letzte Woche aktuelle Beispiele. VW kann sich jetzt leisten, 5.000 bis 8.000 Arbeitsplätze einzusparen, weil eben bestimmte Prozesse der Technisierung, der Rationalisierung, der Automatisierung voranschreiten. Das sind auch Sachen, die Marcuse auf dem Schirm hat, die er, was ich ganz interessant finde für einen Autor aus der kritischen Theorie, im Buch auch immer wieder mit Statistik und Zahlen belegt. Es wäre nun ein bisschen langweilig, euch nur den statistischen Stand von 1974 zu referieren. Wir haben auch gesagt, wir versuchen da eher anzuknüpfen, haben uns das dann selber nochmal angeschaut für die Entwicklung der BRD, also Westdeutschland bezogen. Seit 1950, da wird, was Wirtschaftszweige angeht, ja immer unterschieden zwischen dem Primärsektor. Das ist alles, was sich mit Landwirtschaft, mit Rohstoffgewinnung und quasi unmittelbarem Stoffwechsel mit der Natur beschäftigt. Der Sekundärsektor, da fällt der Großteil von Industrie rein, also das verarbeitende Gewerbe, wie es in den Lehrbüchern heißen würde, und der Tertiärsektor, das, was heute unter Dienstleistungen im weitesten Sinne, also auch öffentliche Infrastruktur, Lehrerinnen würden dazu gehören, aber eben auch den Dienstleistungsbereich im enger gefassten Blick, zum Beispiel die Essenslieferanten, die gerade in Berlin ja auch sich organisieren und demonstrieren. Und diese Grafik zeigt halt die Entwicklung von 1950 bis 2014. Also wenn man den Startpunkt nimmt, da sieht man schon, noch 1950 bis zu 25% auf dieser Skala Leute, die noch beschäftigt waren im Primärsektor als Bäuerinnen und Bauern. Und auch noch ganz klar mit 42,9% der Beschäftigten anderes Gewicht von Industrie. Für Deutschland, da wo wir gerade sind, was die Zeit der Vorlesung von Marcuse angeht, also Anfang bis Mitte der 70er Jahre, schneidet sich das gerade. So, die Anzahl der im Primärsektor Beschäftigten sinkt permanent weiter ab, während zu dem Zeitpunkt ungefähr Industrie und Dienstleistungen gleich auf sind. Also das sind dann auch die Phänomene, wo Marcuse sagt, das wird ideologisch so gewertet, als könnte es gar kein Kapitalismus mehr sein von den Leuten, die er kritisiert, weil eben der Anteil der Beschäftigten sinken würde in der Industrie. So. Dass sich das bis heute fortsetzt, sehen wir mit dem Blick auf 2014, wo dieser Primärsektor tatsächlich nur noch bei 1,5% liegt. Da muss man immer mitdenken, dass das Verschiebungen sind. Also auch in aktuellen Sachen, wenn die Bundesrepublik jetzt aus der Braunkohle aussteigt, heißt das nicht, dass man nicht anderswoher Braunkohle importiert aus Ländern, wo sich diese Aufteilung auch anders darstellen würde. Aber auch für Deutschland heute ist der Anteil im Sekundärsektor stark gesunken. Und dass das quasi den Anschluss gibt für diese Frage nach der postindustriellen Gesellschaft, die Zunahme von Dienstleistungen als Arbeitsbereich für Beschäftigte liegt heute bei ungefähr 73,9%. Marcuse argumentiert nun, danach war gefragt, nicht dafür, dass das nur aufgrund einer solchen Verschiebung der Berufe und Tätigkeiten kein Kapitalismus wäre, sondern vertritt eher, es ist eine Gesellschaft, die tatsächlich nichts anderes ist als eine neue Stufe in der Entwicklung des Monopolkapitalismus in globalem Ausmaß. Also das hatte ich gerade auch schon ein wenig in diese Richtung gedeutet, dass Marcuse betont, ja, in den Industrieländern, den klassischen selber, verschieben sich diese Bereiche. Wenn man das global betrachtet, merkt man aber auch recht schnell, dass da bestimmte Tätigkeiten, die klassisch mit Industrieproletariat verbunden sind, häufig nur ausgelagert werden in andere Länder. Und das ist deshalb auch hinreichend absurd wäre, aus einer globalen Perspektive, die Marcuse immer stark macht, zu sagen, eigentlich müssen wir ja gar nicht mehr arbeiten, weil wir uns alle nur noch kreativ betätigen. Also es versucht er eben auch in der Vorlesung mit dieser Einbeziehung der globalen planetaren Perspektive zurückzuweisen.
Ja, aus diesen sich verändernden Strukturen folgt dann natürlich auch die Frage, okay, wer ist denn dann potenziell überhaupt das Subjekt einer möglichen Opposition oder gar Revolution? Und ja, wie gesagt, bereits der eindimensionale Mensch kreist eben darum, wie es zu dieser starken Integration in dem Sinne kommt, dass es kaum Opposition und kaum Widerspruch gibt und die Gesellschaft als geschlossen, als ja, so ist es und so wird es für immer bleiben, erscheint. Marcuse sagt, ich meine mit Integration die Akzeptanz des und sogar die Identifikation mit dem kapitalistischen System in der Mehrheit der Bevölkerung, einschließlich der Mehrheit der arbeitenden Klasse. Also was dann eben auch ein Unterschied ist zu früheren Zeiten, in denen die ArbeiterInnen ja, eher verstanden haben, dass sie ausgebeutet werden, dass sie ein System unterstützen, was ihnen nicht großen Nutzen bringt, sind wir hier in der Mitte der, in den 60er, 70er Jahren an einem Punkt, an dem die meisten Teile der arbeitenden Bevölkerung in den westlichen Industriestaaten eben auch immer mehr Teile, also Anteil an dem Reichtum bekommen oder ihnen zumindest vorgespiegelt wird, dass sie daran teilhaben können, wenn sie sich genug anstrengen und wenn sie immer weiter mitmachen. Was eben nicht nur zu einer Akzeptanz, sondern eben sogar zu einer Identifikation mit dem System führt. Also der Mythos der Mittelschicht, man könnte alles erreichen, wenn man sich nur anstrengt. Und erfasst das mit den Begriffen, ja, Konsumkapitalismus, Bewusstseinskontrolle, repressive Toleranz. Also im Konsumkapitalismus wird einem eben vorgegaukelt oder die Menschen nehmen an, dass sie irgendwie in Individualität leben könnten, indem sie sich bestimmte Konsumgüter aneignen. Das wird zum Inhalt des Lebens bestimmte Sachen zu haben. Das klassische, in den 60er Jahren war noch der Fernseher, würde ich sagen. Heute ist es vielleicht ein teures Smartphone, wo irgendwie ein Leben ohne gar nicht vorstellbar ist. Und ja, auch immer die Idee, immer das Neueste haben zu müssen und sich dadurch auch auszuzeichnen und seine Persönlichkeit damit darzustellen. Bewusstseinskontrolle, klar, über Fernsehen, heute über Internet. Und er meint damit nicht, dass das irgendwo zentral gesteuert wäre, sondern dass wir eben alle daran teilhaben, an der Reproduktion. Und repressive Toleranz ist auch noch so ein wichtiger Begriff bei Marcuse, worüber er auch einen Aufsatz geschrieben hat. Das sagt zum einen aus, dass in so einer, ja, in dieser Gesellschaft alles sagbar ist. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ich sage, hier ist Kapitalismus und das gibt bestimmte es gibt bestimmte Probleme, es gibt Armut und so weiter, das ist sagbar. Also ich komme dafür nicht ins Gefängnis oder so. Und die Widersprüche werden offen dargelegt, sie werden offen gezeigt, sie werden auch durch die Regierenden oder durch die Konzerne offen benannt, aber es ist halt so, es ist nicht zu ändern. Das ist zum einen, also auch zum Beispiel in Kunst ist zum Beispiel einer der Mechanismen, zum Beispiel wir gehen ins Theater und dann wird dort etwas aufgeführt und alle sagen, ja, das war aber mutig, die haben aber recht und das war's. So, das ist so eins dieser Kanäle, über die ja, sozusagen auch Kritik letztlich zu einer wieder integriert wird, weil alles ist sagbar, alles ist darstellbar, es folgen daraus aber keine Konsequenzen. Und eine andere Ebene von repressiver Toleranz ist auch, dass es eine starke Toleranz eben auch gegenüber rechten, faschistischen Meinungen und so weiter gibt, wo Marcuse ganz klar sagt, da muss, darf nicht toleriert werden. Wenn Meinungen toleriert werden, die menschenverachtend sind, dann ist das repressiv. Und ich glaube, das ist ja auch zurzeit ganz klar vernehmbar, wahrnehmbar, dass es eine breite Toleranz gegenüber rassistischen, sexistischen und so weiter Äußerungen gibt und die sich natürlich dann auch in Taten manifestieren. Sache wäre zum Beispiel, man kann auch sagen, es gibt gar keinen Klimawandel. Das ist so eine, diese Aussage kann unproblematisch in den Raum gestellt werden, weil es ist ja alles sagbar. Genau, es sind ganz viele verschiedene Mechanismen, die zusammenspielen und wie ich gerade schon gesagt habe, es soll jetzt nicht der Eindruck vermittelt werden, es wäre irgendwo zentral gesteuert oder die da, die Bösen, sondern es ist so eine Mentalität, an der alle teilhaben und es gibt halt immer mehr Ablenkungen und es gibt immer mehr Sachen, die wir tatsächlich haben können oder die wir meinen haben zu können, wenn wir uns nur genug anstrengen, wenn wir nur genug mitmachen. Und die uns eben auch davon ablenken, darüber nachzudenken, was eigentlich abgeht.
Wie ihr das einschätzt, den Grad der Integration breiter Schichten der Bevölkerung und ihre Identifikation mit dem Kapitalismus heute, wäre vielleicht eine schöne Frage auch für die Diskussion später. Für Marcuse ist das 1974 auf jeden Fall der Stand der Dinge. Ja?
Wie drückt das Marcuse aus, dass es nicht zentral gesteuert ist? Sagt er da was konkret dazu?
Also den Satz habe ich jetzt so gesagt, aber er beschreibt halt mehr diese Mentalität und diese Haltung. Deswegen, also ich lese ihn da so, dass er jetzt nicht in dem Sinne sagt, das sind die Bösen, die das irgendwie steuern, genauso wenig wie Marx gesagt hat, die Kapitalisten sind die Bösen, sondern die waren halt auch, oder sind auch Teil des Systems, das sich aufrechterhält und reproduziert.
Also vielleicht kann man das von dem Bild ausgehend auch in seinem Vergleich nehmen, den er ja durchaus macht, auch zu totalitären Gesellschaften. Der Volksempfänger als das Radio, was die Nazis an jedem Haushalt zur Verfügung stellen, was dann im Wohnzimmer steht und es gibt die Führerreden und es gibt genau ein Programm. So, ist natürlich eine Art, wie Herrschaft dazu führen kann, dass Gesellschaft gleichgeschaltet wird. das wäre eher ein autoritärer Weg. Marcuse argumentiert, um jetzt bei diesem Fernseher zu bleiben, aber darauf, dass das durchaus auch gelingen kann, dass abweichende Meinungen dadurch vermieden werden, dass die Leute, zumal nach einem anstrengenden Arbeitstag, einfach Zerstreuung nachfragen und mit entsprechenden Programmen bedient werden, die ihren primären Bedürfnissen tatsächlich zu entsprechen scheinen. Dass das aber ein Prozess ist, der tatsächlich nicht zentral gesteuert werden muss. Dafür braucht es keinen Goebbels. So, dass die Leute sich selber ihre Zerstreuung suchen, wenngleich das frustrierend sein kann, weil es halt häufig, wie er es beschreibt, auch Formen annimmt, wo sich der Arbeitsalltag dann im Freizeitkonsum in ähnlichen Formen fortsetzt. Wir haben bisher gesprochen über Ökonomie und Gesellschaft. Wir hatten auch gesagt, es sind unglaublich viele Themen, die er in seinen Vorlesungen anreißt. Er hat auch einige Überlegungen zu Psychoanalyse und Politik, könnte man das nennen. Die kritische Theorie ist oft bezeichnet worden als eine Art von Freudomarxismus. Und als eine der Thesen, die er vertritt für die 70er Jahre mit dem Blick auf politische Klasse, eine Auflösung von Vaterfiguren, die tatsächlich nur verständlich wird, wenn man mit einbezieht, was Freud sich dazu gedacht hatte. Nach Freud ist, wie Sie wissen, der politische Anführer vor allem eine Vaterfigur. Der Vater, wie ich soeben aufgezeigt habe, ist eine moralische Persönlichkeit. Er selbst spielt nach den Regeln. All diese Qualitäten vereinen die politischen Anführer nicht mehr in sich. Wenn sie keine Vaterfiguren mehr sind, was sind sie denn? Ich würde sagen, dass sie weit mehr Bruderfiguren sind. Der größte Bruder, der erfolgreichere Bruder. Dazu zwei Anmerkungen erstmal zu Freud. Also Freud hat natürlich in seinem Milieu so eine Idealvorstellung von bürgerlicher bis kleinbürgerlicher Familie. Um 1900 mit dem Vater als Ernährer und Träger moralischer Werte, die die nachwachsende Generation irgendwie in sich aufzunehmen hätte. Wie weit das 1900 übers bürgerliche Milieu oder überhaupt nur in dem stimmt, ist zu diskutieren. Worum es Marcuse geht, ist aber eine Verschiebung auch dieser psychologischen Besetzung mit Blick auf politische Klasse, wo er sagt, ein altes Modell von zu der Zeit auf jeden Fall noch primär männlichen Politikern als Vaterfiguren, wäre halt tatsächlich das des politischen Führers, zu dem man aufschaut. Also er nimmt dann auch als Beispiele so die jeweiligen Präsidenten zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und Winston Churchill, der für moralischen Anspruch und allgemeines Gutes stehen soll. Das heißt nicht, dass er das tut, sondern das heißt, dass der Mechanismus der Identifikation mit Politikern auf diese Art funktionieren soll. Und beobachtet dann auch an den US-Präsidenten, mit denen er in dem Land, in dem er lebt, zu der Zeit zu tun hat, dass das immer mehr abgelöst würde durch die Figur des größeren Bruders. Also Männer, die nicht unbedingt als moralische Instanzen wahrgenommen werden, sondern eher dadurch Vorbild haben, dass sie sich Sachen erlauben können, wie größere Brüder das eben manchmal tun, die sich der sogenannte kleine Mann, die kleine Frau von der Straße nicht erlauben kann. Er hat dann auch eine Prognose für die USA in der Zeit abgegeben, wo er sagt, er fürchtet nicht nur in den Vereinigten Staaten entweder Übergang zu Sozialismus oder Neofaschismus. Also er beobachtet schon und versucht es auch zu verbinden mit seiner freudianisch angereicherten These, dass sich in diesen 70er Jahren, die ja auch diskutiert werden als so ein Wechsel von Produktionsmodellen, also da kommt eigentlich schon auch diese Massenproduktion bereits in Krisen, es gibt die Ölkrise, da kommt ein Modell an sein Ende und er prognostiziert für die folgenden 40, 50 Jahre, sagt er, eine stärkere Polarisierung der westlichen Gesellschaften hin zu einerseits neofaschistischen autoritären Richtungen. Andererseits hofft er vorsichtig darauf, dass das auch mehr Protest oder sozialistische Tendenzen stärken könnte. Ob Bernie Sanders das für ihn heute erfüllen würde, wäre eine interessante Frage. Wenn wir bei der Marcuse Society in den USA mit Leuten diskutieren, sind sie immer unglaublich begeistert von diesem radikalen Sozialisten, der eine Krankenversicherung für alle fordert. Also nach deutschen Verhältnissen so ein gemäßigt linker Sozialdemokrat. Aber ich glaube, da merkt man halt auch immer, dass man das in solche theoretischen Sachen in Kontexten betrachten muss. Wir waren vor ein paar Jahren mal in New York und haben bei einer Frau übernachtet, weil wir uns kein Hotel leisten konnten über Airbnb. Die hatte alle 3 Zimmer ihrer Wohnung untervermietet und hat selber im Badezimmer geschlafen. So, hat es aber für sich auch ideologisch verteidigt und gesagt, ihre Arbeitslosigkeit, in der sie gerade steckt, das wäre eine Herausforderung und eine Chance zur Weiterentwicklung. Und so etwas wie in Europa, so Sozialismus mit Arbeitslosengeld, da würde sie nichts von halten, das würde die Leute faul machen. So, also das ist auch heute noch so ein Bestand von so krass liberalistischen Einstellungen, der da durchaus auch eine Rolle spielt. Und vielleicht eben auch mit dieser Figur des größeren und erfolgreichen Bruders, jetzt mal dadurch gestellt durch Donald Trump, auf eine ganz interessante Art funktioniert. Also ich habe das häufig erlebt in Debatten in Europa, wo sich gewundert wird, wie können denn Arbeiter und Arbeiterinnen einen Multimillionär wählen? So, das wäre ja eigentlich nicht die richtige Identifikationsfigur für sie. Wo Marcuse, glaube ich, gar nicht so falsch argumentiert, speziell mit Blick auf die USA, solange dieser Mythos anhält, man könnte tatsächlich durch eigene Tüchtigkeit erfolgreich werden, dann kann natürlich gerade jemand wie Trump, der sich auch herausnimmt, Tabus zu brechen, gerade keine moralische Instanz zu sein, sich über alles hinwegsetzen zu können, durchaus ansprechend sein für einen gewissen Gestus der Rebellion, der gleichzeitig nichts in Frage stellen will. Und das ist das, was Marcuse versucht, in diesem Bild des größeren Bruders zu fassen. Also derjenige, der aufmuckt, vielleicht auch gegen klassische Moralvorstellungen, aber eben kein Revolutionär ist, sondern so eine Figur des konservativen Rebells zu geben hat, von denen Marcuse annimmt, diese würden seiner Prognose nach in der Politik eine zentrale Figur und zunehmend wichtiger werden.
Ja, in der 5. Vorlesung, die haben wir betitelt mit Neoimperialismus und Klassen. Bei Marcuse ist auch immer ein Internationalismus mit drin in seiner Theorie und Praxis. Er hat auch einen starken Blick auf die Befreiungsbewegungen, auf die antikolonialen Befreiungsbewegungen in den 50ern, 60ern. Und ihm ist auch immer klar, dass die Bewegungen der weißen Studierenden in Europa und in den USA zum einen in Europa, vor allem auch von internationalen Bewegungen gelernt haben, beeinflusst waren, zum Beispiel von auch internationalen politisch verfolgten Studierenden, die beispielsweise in Deutschland oder Frankreich studiert haben. Und zum einen in den USA halt ganz stark, war die Studentenbewegung ganz stark beeinflusst von den schwarzen Bewegungen. Er schreibt an einer Stelle auch, dass die weißen Studierenden erst verstanden haben, was wirklich abgeht, als sie in die Südstaaten gegangen sind, um da Solidaritätsarbeit zu machen. Also er hat auch immer einen internationalistischen und zum anderen auch antirassistischen Blick. Mit Neoimperialismus würde ich mal so definieren, also warum er von Neoimperialismus spricht, statt von Imperialismus, vielleicht entgegengesetzt dem kolonialen Imperialismus, der eben darauf basierte, ja, in andere Länder sozusagen zu gehen und die Rohstoffe auszubeuten und die Menschen zu rauben, also direkt sozusagen staatlich organisiert, während im Neoimperialismus, der läuft eben über eine ja, Arbeitsauslagerung, zum einen in andere Regionen der Welt und zum anderen eben auch darüber, diese Regionen als Absatzmarkt zu nutzen. So mal das Zitat. Zuletzt haben wir auf diesem Stadium kapitalistischer Produktion das, was Neoimperialismus genannt wird. Der Export der Produktion selbst aus den Metropolstaaten in andere kapitalistische und vorkapitalistische Länder mit niedrigeren Produktionskosten. Also zum einen die Auslagerung der Produktion, aber zum anderen eben auch ganz stark der Export. Deutschland ist ja Exportweltmeister. Was das bedeutet, wissen wahrscheinlich viele von euch auch. Eben unter anderem Export von Waffen, von Milchprodukten und Fleisch in Mengen, mit dem über andere Märkte überschwemmt werden und dann keine Chance mehr haben, selbst etwas abzusetzen, lokale Märkte. Ein schönes Bild dazu. Genau, dieses gigantische System mit einer lohnabhängigen Bevölkerung von rund 90% reproduziert nun trotz seines Reichtums Armut und Arbeitslosigkeit in hohem Ausmaß. Also hier nochmal die Betonung, die Zahl der Lohnabhängigen steigt immer weiter. Zu dem Zeitpunkt schätzt sie es auf 90%. Und immer mehr Waren zirkulieren, immer mehr wird produziert und immer mehr, es gibt immer mehr, aber trotzdem kommt am Ende immer mehr Armut und Arbeitslosigkeit dabei heraus. Ja, was eben dann so die Frage aufwirft, nochmal, was bedeutet das auch für, ja, es wird immer komplexer, was bedeutet das auch für eine mögliche Opposition? Und sollte der Aufruf dann vielleicht heißen, Prekarier aller Länder, vereinigt euch? Hier nochmal, das hatten wir ja gerade schon, die Statistik mit in der BRD heute, etwa 74% arbeiten im Dienstleistungsbereich und in der Verwaltung. 25% nur noch in der Industrie und nur noch etwa 1% in der Landwirtschaft. Ja, nochmal als Beispiel so für die Auslagerung der Produktion. In China in den 60er Jahren waren etwa noch 90% Bauern. Und heute sind es 50% Dienstleistungen, 40% Industrie und 10% Bauern. Also ja, auch wenn 40% jetzt gegenüber 25% nicht so viel erscheint, muss man ja denken, dass China eine sehr große Einwohnerzahl hat und somit 40% Industrie immer noch hunderte Millionen von Menschen sind. Ja, sieht man einfach ganz klar an diesen Zahlen sein Beispiel, wohin die Produktion sich verlagert hat. Natürlich basieren diese weil ich gerade gesagt habe, im Gegensatz zum kolonialen Imperialismus natürlich basieren diese neoimperialen Strukturen weiter auf postkolonialen Strukturen. Und da es am Ende bei rauskommt, ist, glaube ich, manchmal auch gar nicht so anders. Aber das, das darüberstehende System hat sich geändert.
Wird für Marcuse dann auch zunehmend schwerer, darauf zu antworten, wer sich da wie mit wem solidarisieren soll in diesen globalen Produktionsketten. Also auch wenn man sich überlegt, jetzt in dem Fall Leute in einer Dienstleistungsgesellschaft wie der BRD in Kontakt oder nicht in Kontakt, auch wenn er heute möglich wäre, technisch, mit Menschen in China. Ich weiß nicht, in der letzten Ausgabe vom Kosmoproleten, der auch aus Berlin kommt, von den Freundinnen und Freunden der Klassenlosen Gesellschaft mit anderen Gruppen aus Freiburg und Zürich und so zusammen, gab es auch einen sehr interessanten Beitrag über Revolten, Streiks, Aufstände in China. Und es ist unglaublich, was da passiert, wovon wir einfach schlicht nichts mitkriegen, so, sondern eher dazu neigen anzunehmen, naja, es ist ein totalitärer Staat, der total gut kontrolliert wird. Und wenn man was hört, ist das eher so, diese Rating-Systeme, mit denen Leute in China sich jetzt gegenseitig bewerten im Alltagsverhalten, um dadurch Punkte und Anerkennung zu gewinnen, also diese Überwachungsperspektive, wozu wir wahrscheinlich unglaublich wenig Kontakt und unglaublich wenig Einblick haben, ist in die Kämpfe, die da stattfinden und so. Und angesichts dessen, dass da pro Jahr, wenn ich die Sache richtig erinnere, so ungefähr 50 sehr militant ausgefochtene Streiks stattfinden in China, auch wenn die häufig lokal bleiben und ein Organisierungsproblem haben, sich dann einerseits als Konsumenten der Waren, die da hergestellt werden, hinzustellen und zu behaupten, so Kämpfe gegen Ausbeutung und dergleichen gäbe es ja gar nicht mehr, nur weil wir sie nicht sehen. Das ist schon etwas, wogegen dieses Modell von kritischer Theorie versucht anzuargumentieren und da, glaube ich, auch ein Stück weit Vorbildcharakter haben kann für Debatten, die dann eben nicht nur philosophisch bleiben, sondern versuchen, tatsächlich auch soziale Phänomene einerseits soziologisch fundiert, aber dann auch mit philosophischen Begriffen und theoretischen Begriffen zu erfassen, wie in dem Fall hier der Neoliberalismus.
Was hatte ich gesagt?
Neoimperialismus, genau. Und im vorletzten Kapitel geht es bei Marcuse dann um den Konsumkapitalismus. Auch ein Stück weit in Anführungsstrichen ähnlich wie postindustrielle Gesellschaft, weil er versucht herauszuarbeiten, dass sich da ein neuer Widerspruch im 20. Jahrhundert etabliert hat. Nach ihm auf der einen Seite die steigende Produktion von Gütern, die ein Reich der Freiheit, Freude und kreativer Betätigung schaffen könnte. Auf der anderen Seite die Aufrechterhaltung der Mühen und entfremdete Arbeit, um diese Güter zu erwerben und zu verkaufen und in Freiheit zu genießen. Also im Gegensatz zu dem, wie ein älterer Marxismus, ein orthodoxer, häufig auf Verteilungsfragen und Verteilungsgerechtigkeit guckt, da dreht Marcuse das ein Stück weiter und argumentiert eigentlich mit dem, wie er das nennt, durchaus utopischen Potenzial auf dem jetzigen Stand der Produktivkräfte. Also entwirft seine Kritik von dem Standpunkt her, was tatsächlich eigentlich möglich wäre, für die Menschen auf diesem Planeten zu tun. Im Widerspruch zur Aufrechterhaltung des Lohnsystems als eines, das eigentlich für ihn schon historisch obsolet ist. Auch das kann man im Stil von Marcuse mit Rückgriff auf Statistik versuchen zu illustrieren. Wir haben in der Grafik die Entwicklung zwischen der Arbeitsproduktivität, dem, was erwirtschaftet wird, und dem Lohnindex, dem Anteil, was davon quasi für die Löhne derjenigen ausgegeben wird, die diesen Reichtum schaffen. Hier nur ein kurzer Ausschnitt aus den Jahren 1999 bis 2013, also über ein knappes Jahrzehnt. Und da sieht man schon, wie das von 1999 an genau in dem Sinne der Prognose von Marcuse auseinandergeht. Eine immer weiter steigende Produktivität der Arbeit. Wenn wir den hier angedeuteten, abgebildeten Krisenknick 2008, 2009 ignorieren und eine zunehmende Tendenz zur Stagnation, was davon Lohnanteil ist. Ich finde das, sowohl wenn man solche Statistiken aufgreift, inspiriert von Marcuse, als auch bei ihm selber, total wichtig, um auch zu schärfen, was das, was man theoretisch kritisiert am Kapitalismus, so im Alltag bedeuten kann.
Vielleicht habt ihr auch schon darauf gewartet. Uns ging es auf jeden Fall so, als wir das erste Mal auf Englisch die Vorlesungen gelesen haben, da sie da eben in der ersten Vorlesung schon sagt, es wird um Kapitalismus und Opposition gehen, und ein bisschen wartet man die ganze Zeit darauf, wann geht es denn jetzt um Opposition, weil er erstmal sehr lange immer Analysen macht, was eigentlich los ist und was die Strukturen sind und warum es wie die eindämmenden Strukturen sind und so weiter. Es kommt tatsächlich dann relativ kurz in diesem Band auch. Und er hat auch ein bisschen einen anderen Blick als jetzt eben in den 60er Jahren, wo der Blick eben auf die verschiedenen Protestbewegungen geht und darauf geht, wer ist auf der Straße und wer zeigt sozusagen seine Verweigerung durch kreative Aktionen oder eben durch Demonstrationen und so weiter. Hat er in diesem Band oder in diesen Vorlesungen mehr einen Blick darauf, was eigentlich auf der Arbeit passiert? Und er sagt, er beobachtet ein bisher ungekannt hohes Ausmaß von Blaumachen, einfach von der Arbeit fern zu bleiben. Ein Grad und Ausmaß von...
Wenn nicht komplett, zu vorlesen.
Ein Grad und Ausmaß von zu hohem Maß, wenn nicht komplett unorganisierter und spontaner Sabotage in den Fabriken. Der Ekel vor der Arbeit. Also er beobachtet hier weniger eben organisierte Protestformen, sondern dass immer mehr ein Widerwille, die Arbeit, die vorgesetzte Arbeit sozusagen zu verrichten, durchschlagen würde. Auf dem, was da an die Wand geschrieben ist, ne travaille jamais, arbeitet nie. Auch schon ein Slogan aus 68. Genau. Und dieser Moment von diesem Ekel vor der Arbeit ist etwas, was bei Marcuse sehr zentral ist, oder dieser Begriff des Ekels taucht öfter mal auf. Und es ist auch für ihn etwas, was alle verschiedenen Proteste verbindet. Also er beobachtet, dass bei den Menschen immer wieder so Momente sind, an denen sozusagen die Schale aufbricht, an denen sie merken, halt, hier läuft irgendetwas falsch. Und besonders eben in Arbeitssituationen. Und und während er eben in den 60er Jahren noch mehr auf die organisierte Bewegung geguckt oder auch gewartet hat, die ja zumindest in Paris dann mit dem Generalstreik 68 auch tatsächlich so einen Moment geschaffen hat, in dem sich etwas, wo ein Potenzial war, dass sich etwas ändern konnte, als ja 10 Millionen Menschen sich den Protesten angeschlossen haben, Studentenbewegungen und Arbeiterinnen zusammenkamen, ist jetzt eben mehr den Blick auf die Arbeitsprozesse. Genau, aber wie das auch schon betitelt ist, steht hier auch direkt wieder Reintegration, weil auch diese Momente des Ekels vor der Arbeit, die sich eben durchschlagen, werden aufgenommen von der Produktion und führen eben dazu, dass zumindest im Norden sich seiner Meinung nach eine Art, ja, wir haben es jetzt Kreativkapitalismus genannt, ich lese erstmal das Zitat vor. Während die Hierarchie in der Fabrik gestärkt wird, werden zugleich Versuche unternommen, dieser Arbeitsteilung entgegenzuwirken, indem mehr Verantwortung, mehr persönliche Mitwirkung, sogar Stolz auf die Arbeit, die sie machen müssen, ermöglicht wird. Also als Reaktion darauf, dass ja auch die Arbeitgeberinnen wahrnehmen, dass immer mehr gebummelt wird oder die Leute sich eben nicht mehr mit der Arbeit identifizieren durch die Fließbandarbeit und so weiter, werden Versuche unternommen, die Hierarchie zu flachen oder flacher zu gestalten, aber mehr pseudomäßig. Also tatsächlich bleiben natürlich die Verhältnisse, wie sie sind, oder sie spitzen sich immer weiter zu, dass immer weniger die Besitzenden sind und immer mehr Menschen ihre Arbeit verkaufen müssen. Aber es wird den Menschen vermittelt, dass sie selber daran Anteil haben, dass sie selber mitbestimmen können, dass sie selber mitentwerfen können. Und ja, dieses Bild dazu zum Hierarchiegefälle ist aus einem Managerhandbuch. Also das gefühlte Hierarchiegefälle im Betrieb darf nicht zu steil sein, aber auch nicht zu flach. Das führt nämlich zu Unzufriedenheit, sondern das muss ein optimales Maß haben. Und damit beschäftigen sich, glaube ich, wirklich sehr viele verschiedene Disziplinen auch, wie die Atmosphäre im Betrieb so gestaltet werden kann, dass alle sich wohlfühlen. Und das sind Tendenzen, die Marcuse da benennt, und das finde ich auch einen der Punkte, an denen er irgendwie am vorausschauendsten ist. Denn dieser, wir haben es jetzt Kreativkapitalismus genannt, hat sich ja wirklich sehr entfaltet. Also von, keine Ahnung, ich kann in meiner Pause kickern oder abends noch mit meinen Kolleginnen in meinem Startup rumhängen und beim Bier weiter über meine Projekte diskutieren und verbringe dann auch noch meine Freizeit da, und im Grunde arbeite ich ja weiter, aber ich empfinde es nicht so und habe das Gefühl, dass ich mich unglaublich verwirklichen und einbringen kann, und auf der anderen Seite eben eine immer stärkere Erschöpfung, der manchmal gar nicht so zuordnenbar ist, woher das jetzt kommt. Also es ist fast zu einem Zwang der Selbstverwirklichung geworden. Und ja, dieser kleine Ausflug hier auf Opposition, den Marcuse am Ende der Vorlesung macht und dann auch sofort wieder mit der Reintegration einholt, wollten wir jetzt trotzdem zum Abschluss nicht so stehen lassen, sondern nochmal auf einen anderen, auf einen sehr wichtigen Aspekt bei Marcuse zu sprechen kommen.
Ich wollte nochmal kurz auf das eingehen. Also dieses Bild aus diesem Management-Handbuch für Hierarchiegefälle sieht so ein bisschen lustig aus, aber das ist tatsächlich aus dem letzten Jahr. Die verwenden das so. Die zu steile Hierarchie wird dann erklärt, die würde zu Revolten führen, dass die Leute sich auflehnen. Die zu flache Hierarchie, wer auch immer dann da der traurige Smiley sein soll, würde zu diesem Rummeln führen, das Marcuse auch schon beobachtet. Und nur die optimale Hierarchie hält uns produktiv. So, das ist das, was Marcuse halt auch beobachtet und aus der Literatur und der Arbeitssoziologie seiner Zeit rauszieht, dass genau auch dieser subjektive Faktor in der Produktion da irgendwie bespielt werden soll. Und ich tatsächlich beides interessant finde. Also sowohl diese Arten, wie darauf versucht wird zu reagieren, als auch seine Perspektive politischen Protest wahrzunehmen, wenn er sich in sowas wie Bummeln oder Blaumachen ausdrückt. Also es muss nicht die Masse auf der Straße mit der roten Fahne sein, sondern dass er eben auch immer wieder an verschiedenen Beispielen in den Vorlesungen darauf eingeht, wie man seinen Blick da vielleicht auch weiten kann, um Protest oder Ansätze von Leuten, die revoltieren, auch wahrzunehmen, wenn die vielleicht nicht in den klassischen politischen Formen einer bürgerlichen Öffentlichkeit, man hält eine Rede und verteilt ein Flugblatt, auftreten. Nichtsdestotrotz geht es natürlich, und das ist ja auch die Aufgabe kritischer Theorien, in diesen Vorlesungen vorwiegend darum, einerseits, warum die Revolution ausgeblieben ist und ausbleibt. Da haben wir einige Erklärungsversuche, die er entwickelt, vorgestellt. Zugleich ist natürlich auch immer der Ansatz, es sollte doch gelingen, wo er dann auch fragt, was würde eigentlich qualitative Veränderung von Gesellschaft über den Kapitalismus hinaus ausmachen. Er nennt es dann explizit auch die Revolution des 20. oder des 21. Jahrhunderts. Da ist er noch so ein bisschen vorsichtig. Es gibt auch eine schöne Stelle, wo er eine Zeitprognose abgibt. Die haben wir jetzt nicht reingenommen. Das sind dann mehr seine Aufgabenstellungen, die er zum Schluss so in konkret utopischer Perspektive versucht, wenigstens als Grundriss zu geben. Wenn Marcuse sagt, was auf dem Spiel steht, ist nicht nur die Schaffung neuer Institutionen und neuer sozialer Arrangements, die des Sozialismus. Was in dem Prozess der Herausbildung dieser Institutionen, in dem Prozess des Aushandelns neuer sozialer Beziehungen auf dem Spiel steht, ist die radikale Transformation aller grundlegenden Werte der westlichen, Zivilisation. Das heißt, er geht nicht davon aus, wie das häufig in so auch Verelendungstheorien der Fall ist, wenn es den Leuten nur dreckig genug geht, dann werden die schon auf die Barrikaden gehen. Es reicht vielleicht für so eine konformistische Rebellion, sondern er geht davon aus, dass zu den objektiven Bedingungen, also einerseits die immer wieder auftretenden Krisen des Systems, andererseits aber auch die real vorhandenen Potenziale und Möglichkeiten, ein subjektiver Faktor treten muss. Was er nennt, auch die Transformation grundlegender Werte, also der Abbau des Leistungsethos in sich selber. Versuche, Wohlstand anders zu denken als in Geld, abstrakten, aufgehäuften Reichtum, sondern vielleicht auch, und da schlägt so ein kleiner Romantiker bei ihm durch, im Sinne von Zeitwohlstand oder Mußezeit, was er zum Beispiel auch benennt, dass das über Armutsrevolten hinaus Motive sein müssten, auf die man achten soll, wenn es darum geht, eine tatsächliche qualitative Revolution, eine qualitative Transformation im Sinne der Schaffung neuer Institutionen zu schaffen. Und betont er gerade in diesem Schlusskapitel sehr gerne und immer wieder, weil es für ihn auch ähnlich wie für uns heute Abend den Einstieg in eine Debatte ermöglichen soll. Daher nochmal seine These: Es gibt keine Revolte und es gibt keine Revolution ohne qualitative Veränderung im Bewusstsein, im Unbewussten, in den Trieben und Zielen. Also ohne, dass sich die Menschen nicht verändern. Das ist auch das, was er gelernt hat aus den Jahrzehnten seiner theoretischen und praktischen Tätigkeit. Keine Krisentendenz des Kapitalismus, kein automatischer Zusammenbruch, aber auch kein naturwüchsiger Übergang zu einer höheren Phase uns das Problem abnehmen, nämlich diese Frage zu beantworten, wie denn so eine qualitative Veränderung im Bewusstsein, die bis ins Unbewusste der Individuen reichen soll, möglich wäre. Und vielleicht habt ihr dazu Ideen oder Vorschläge. Wir wären sehr gespannt und würden da gerne noch was lernen heute Abend. Speziell vielleicht auch wegen der Kneipensituation wäre die Frage, nachdem wir jetzt eine Stunde geredet hatten, ob wir eine kurze Raucherpause machen, dann können sich auch Leute noch neue Getränke holen und die Neue Republik hat was davon. Außerdem ist es allen, die vielleicht auch aus Versehen hier sitzen oder jetzt sagen, sie haben genug möglich, woanders hinzugehen und nicht aus Höflichkeit den Referierenden gegenüber sitzen zu bleiben. Wir würden dann so in 7 Minuten mal gucken, wie viele wir noch sind, ob wir entweder auch uns in einem kleineren Kreis zusammensetzen. Wir haben auf jeden Fall noch Lust zu diskutieren, bieten auch an, erst noch mal eine ganze Weile Verständnisfragen zu beantworten, um niemanden am Anfang der Diskussion abzuhängen und dann erst zu den Co-Referaten zu kommen, die uns ja hoffentlich auch dabei helfen, diese Frage, diese kurze Frage des Wie, zumindest ein wenig zu umkreisen. Insofern, bis gleich.